Wohlstand für alle.
Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wie ist es in Amerika?
Ja, mir geht es prächtig. Ich bin ja nun für eine Weile in den USA, da meine Partnerin hier arbeitet und dementsprechend bin ich da mitgekommen. Es ist eigenartig für mich. Ich war ja noch nie außerhalb Europas vorher und muss auch gestehen, dass ich da einen gewissen Respekt vor hatte, hier rüber zu gehen, über den großen Teich, wie man so unschön sagt im Deutschen. Und ich sag mal, ich betrachte das hier alles mit gemischten Gefühlen. Klar, einerseits ist es wirklich genauso, wie es immer gesagt wird. Es ist eine Gesellschaft, die nochmal ein obszöneres Nebeneinander von Reichtum und Armut kennt als Deutschland, so mein Eindruck. Also man sieht wirklich dann, wenn man, ich war erst an der Westküste für 10 Tage und jetzt bin ich in New York. Ja, wenn man durch San Francisco, Los Angeles, New York geht, dann hat man wirklich das absurdeste Nebeneinander von unglaublichem Reichtum, wie man ihn in Deutschland auch nicht unbedingt kennt, plus dann aber auch eine Armut. Also man sieht so viel mehr Menschen zum Beispiel auf der Straße schlafen als in Deutschland. Und ich lebe ja tatsächlich in Leipzig in einem Bezirk, wo wirklich noch Drogen-Hotspot ist und wo es auch sehr viel Obdachlosigkeit gibt. Aber es ist hier schon nochmal qualitativ sehr, sehr anders geartet. Das heißt, es stimmt schon einerseits, man hat dieses obszöne Nebeneinander. Und wenn man in die Supermärkte geht, versteht man überhaupt nicht mehr, wie Menschen überleben können. Also wenn man sich in so kleineren Märkten umschaut, was sind das für Preise, die dort aufgerufen werden, was kostet eine Packung Windeln zum Beispiel oder was kostet ein bisschen Gemüse und das mit Deutschland vergleicht, da hat man nicht den Eindruck, gerade wenn man dann noch die viel höheren Mieten in Betracht zieht, da hat man nicht den Eindruck, dass die höheren Nominallöhne in den USA das irgendwie ausgleichen könnten oder die etwas geringere steuerliche Belastung. Da ist man wirklich mehr als schockiert von. Gleichzeitig muss ich gestehen, bin ich doch überrascht davon, was es dann an öffentlichen Dienstleistungen gibt, die in Deutschland nicht selbstverständlich sind. Also man spricht ja gern über die USA als so ein kapitalistisches Hellhole, ja, wo man für alles zahlen muss. Tatsächlich habe ich hier mehr öffentliche Toiletten, die auch in Ordnung sind von der Hygiene her. Ja, habe ich mehr öffentliche Toiletten gesehen in den 2 Wochen als je zuvor in Deutschland, die kostenlos waren. Man hat hier so einen gewissen Public Luxury, wie, was weiß ich, in den öffentlichen Parks nette Veranstaltungen mit Clowns für die Kinder oder Bücherregale oder sonst was, wie ich das auch nicht aus Deutschland kenne. Nun mag das in anderen Regionen auch anders aussehen. Ich bin jetzt in Städten unterwegs, die als sehr reich gelten. Aber ich fand es doch interessant, dass man hier so viel Kostenloses hat, was man in Deutschland nicht unbedingt hat oder auch mehr Wasserspender, als ich sie in Deutschland kenne. Ich musste immer denken, Wolfgang, an unseren guten Freund Jan Schnellenbach. Das ist ja mein Lieblingsökonom in Deutschland, einer der klügsten und besten Ökonomen, die das Land zu bieten hat. Ja. Und der hatte ja mal vor 2 Jahren so einen Post, da ging es um einen Wasserspender, der in Deutschland aufgestellt wurde. Und er schrieb, ja jetzt werden sie kommen und sich die Eimer voll machen mit Wasser. Wir kennen sie ja, unsere Pappenheimer. Ja, also der wollte sagen, sobald was kostenlos ist, kennen die Leute ja kein Halten mehr. Und ich laufe immer hier jetzt durch die USA und denke so, Herr Schnellenbach, jetzt kommen Sie doch endlich mal in dieses kapitalistische Land und sagen Sie denen doch mal, dass das so nicht weitergehen kann, dass, was weiß ich, der öffentliche Wasserspender die USA ruinieren wird oder so. Ja? Also in diesem Land, was so als der Inbegriff des Kapitalismus gilt, sehe ich tatsächlich einige öffentliche Dienstleistungen, die man in Deutschland nicht geboten bekommt. Für dich besonders wichtig, Wolfgang, bei McDonald's ist der Ketchup kostenlos. Kannst du so viel nehmen, wie du willst.
Ja, will ich ja eh nicht. Alles ohne Ketchup. Nun habe ich eine Frage, wenn du sagst, die Lebensmittelpreise sind so hoch. Nun haben wir ja einen linken Kandidaten, der möglicherweise Bürgermeister von New York werden könnte. Der möchte ja staatlich geführte oder von der Stadt geführte Supermärkte haben. Also das wäre eine Einrichtung, die da doch sehr hilfreich wäre. Da ist ja großes Unverständnis gerade aus deutscher Perspektive bei vielen da, aber du beschreibst jetzt, da ist die Not groß.
Auf jeden Fall. Also, das ist etwas, was man sich aus Deutschland so gar nicht vorstellen konnte. Wir haben auch natürlich eine krasse Inflation erlebt. Aber schon vor der Inflation der letzten Jahre war es ja einfach bekannt, dass in den USA enorm hohe Lebensmittelpreise herrschen. Und die haben sich jetzt nochmal verschärft. Und da kann es sicherlich durchaus eine praktikable Idee sein, dass man sagt, naja, wenn sich anscheinend diese paar Supermarktketten da so gute Margen nochmal einstecken, dass man das versucht irgendwie zu vergesellschaften. Also es ist erstmal eine relativ nachvollziehbare Idee, wie ich finde. Ansonsten glaube ich,
Wo ich
habe
aber
ich
auch
schon.
sagen muss, es ist ja erstaunlich, weil man ja weiß, dass gerade bei Supermarktketten, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen für die USA, aber so generell kann man das sagen, sind die Gewinnmargen ja nicht so irrsinnig hoch. Also, dass die Preise so hoch sind, müsste man sich nochmal genauer ansehen, was das alles ist, das dazu führt, dass diese Preise da genommen werden. Da man jetzt nicht sagen kann, naja, das ist ja wie in der Parfümerie, da weiß man, da sind enorme Gewinnmargen bei Parfums, ja, wenn die 40% Rabatt anbieten, dann haben immer noch alle gut verdient oder so. Das könnte man ja so in der Lebensmittelbranche nicht machen. Ganz erstaunlich eigentlich, wie da die Preise dann zustande kommen.
Ja, würde ich auch intuitiv denken. Gleichzeitig war es ja schon so, dass man diese Greedflation-Debatte hatte, ja auch durch Isabella Weber angeregt, die ja schon gesagt hat, nee, es gab da gerade in den letzten Jahren durchaus die Tendenz, dass die großen Ketten auch bei den Lebensmitteln sich da enorm bereichert haben und nochmal enorme Margen eingefahren haben, die es so vorher nicht gab. Aber so oder so, also die Lebenshaltungskosten sind absurd hoch, gerade wenn man nochmal bedenkt, was man hier zahlt, einfach nur für ein Zimmer. Also ich lebe jetzt
Du
auch in
wohnst ja
einem
jetzt
Zimmer.
im Trump Tower, oder?
Nee, leider nicht. Ich wohne in einem Zimmer, das ein Mehrfaches kostet von dem, was ich für drei Zimmer in Leipzig zahle, mit meiner Partnerin zusammen. Also es ist, ja, es sind Verhältnisse, die kann man sich nicht ausmalen. Da muss ich auch an Adam Tooze denken. Der meinte schon vor 2 Jahren zu mir, dass es immer lustig findet, wenn die Europäer klagen über ihre hohen Mietkosten, insbesondere die Deutschen, womit er jetzt nicht runterspielen wollte, dass die Deutschen unter den Mietpreisen leiden. Aber der meinte halt auch, gut, es ist wirklich kein Vergleich zu Amerika, was man in Deutschland an Mieten hat. Wir bewegen uns jetzt relativ schnell, hat man den Eindruck, auch so in diese Richtung im Laufe der letzten 5 bis 10 Jahre. Aber es ist schon noch mal ein völlig anderes Niveau, über das wir sprechen. Was ich dir
Ja,
berichten wollte,
Ezra
Wolfgang,
Klein hat das ja auch
ja.
übrigens mal deutlich gemacht. Er sagte ja, dass die Leute plötzlich aufsteigen beruflich, eine tolle Karriere machen können, $300.000 und mehr verdienen und dann ziehen sie nach New York. Und dann ist plötzlich das prekäre Leben da, trotz dieser verrückt hohen Summen, die man eigentlich verdient. Denn wenn man dann ein bisschen mehr haben will als dieses Zimmer da jetzt gerade und eine gewisse Zentralität und so auch benötigt, dann ist man da gleich bei solchen Mondpreisen angekommen, dass man eigentlich wieder arm ist, obwohl man ein sehr hohes Gehalt hat, ja.
Obwohl die Zentralität in New York nicht ganz so wichtig ist, wie sagen wir zum Beispiel in Los Angeles. Denn hier kommt man von A nach B. Das wollte ich dir eben berichten, Wolfgang. Ich glaube, man kann gut sagen, die eine Stadt ist Wolfgangstadt, die andere Stadt ist Olestadt. Du wärst gerne in der LA. Da haben alle ihr Auto, da ist Freiheit auf den Straßen, keiner kommt voran. Es ist die Hölle. Es ist wirklich die Hölle. Also
Ja, das will
ich
ich ja
war.
nicht.
Ja, genau, du willst, dass alle anderen U-Bahn fahren und du Auto. Aber ich kann dir wirklich sagen, es ist so, so schlimm, weil es gibt dort keinen ÖPNV. Es gibt ein paar Busse, die rumfahren, aber es gibt keine U-Bahn. Und das macht diese Stadt vollkommen unpraktikabel. Also es ist, ich war nach 3, 4 Tagen komplett mit den Nerven am Ende, weil man nur mit dem Mietwagen, den wir da im Urlaub hatten, rumgefahren ist. Also ich fahre ja eh eigentlich nicht, meine Freundin fährt dann ja, die fährt auch gerne, aber du fährst einfach für ganz kurze Strecken, brauchst du einfach zwischen 1 und 1,5 Stunden in dieser Stadt, weil es keine Alternative gibt. Und dann sind wir in New York angekommen und es war wirklich einer der schönsten Momente der letzten Monate, als man einfach in eine U-Bahn gestiegen ist, die ist auch unglaublich klimatisiert hier in New York. Und es geht einfach. Und du bist innerhalb von einer Viertelstunde von einer Ecke in die andere gefahren und alles ist wunderbar. Also das funktioniert sehr, sehr gut hier in New York und ich bin wahnsinnig froh, dass ich jetzt hier bin für die nächsten Wochen.
Ja, ich begnüge mich mit den Filmen. Ja, New York ist ja schon so oft zu sehen gewesen. Oder du hast es dir jetzt nochmal vor Ort angeguckt, aber ich würde sagen, Hitchcock hat es dann doch nochmal schöner eingefangen. Dort, wo Vertigo gedreht wurde, warst du ja. War das dann imposanter, dort so zu stehen, oder würdest du doch sagen, naja, der imposanteste Eindruck ist eigentlich der, den man erfährt, wenn man im Kino sitzt und Vertigo sich ansieht?
Ich würde sagen, San Francisco ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was die Schönheit angeht.
Ja, die
Es ist ja oft,
Fiktion schlägt die Realität, Ole.
einfach kein gutes Wetter in San Francisco und dementsprechend sieht es dann da auch gar nicht so toll aus. Also der Palace of Fine Arts zum Beispiel, wo dann James Stewart vorbeiläuft, der sieht an einem wolkenbehangenen Tag nicht sonderlich beeindruckend aus, muss ich so gehässig sagen. Da fand ich Los Angeles tatsächlich schöner. Jetzt einfach nur so, was diese Straßen angeht, ja, dass du da diese langen Straßen hast, die mit diesen Palmen vollstehen. Das hat mehr mit mir gemacht. Ich war am Grab von David Lynch, ja, und habe dort nochmal nachdenklich geguckt. Ja, es wurde viel Schönes erlebt, aber jetzt bin ich froh, dass es hier auch normal weitergeht mit dem Podcast und dass man
Ja.
jetzt nicht permanent so auf Achse ist, wie das für 1,5 Wochen der Fall war.
Zu David Lynch kommen wir ja auch später noch. Da gibt es noch eine Frage. Erstmal eine aktuelle Meldung aus dem Handelsblatt. Und zwar lese ich sie einfach mal vor. Und damit leiten wir so langsam über auch zu den Fragen. Der britische Ölkonzern BP hat nach eigenen Angaben vor der Küste Brasiliens das größte Öl- und Gasvorkommen seit einem Vierteljahrhundert gefunden. Das Vorkommen liegt im sogenannten Boomerang-Block im Santos-Becken. Etwa 400 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt. Der BP-Manager Gordon Birrell sagt, das ist ein weiterer Erfolg in einem bislang außergewöhnlichen Jahr für unser Erkundungsteam. Wir wollen prüfen, ob sich mit dem Potenzial dort ein wettbewerbsstarker Produktionsstandort aufbauen lässt. Bedeutet also, Öl und Gas sind keineswegs passé. Wir haben von Trump ja immer wieder gehört, Drill Baby Drill. Hier haben wir es mit einem britischen Konzern zu tun. Auch die setzen weiter auf Öl und Gas. Und es ist so katastrophal, wenn man das hört, weil man ja die Alternative hat, die sich ja auch bewährt. Also wenn man sieht, welche extremen Fortschritte bei Photovoltaik erzielt worden konnte. Also wenn man sich mal nur darauf konzentriert, ja, was da möglich ist. Man kann dann nach China zum Beispiel blicken, aber auch hier gibt es ja durchaus Fortschritte zu verzeichnen, die ganz immens sind. Und trotzdem bleibt man so stark an Öl und Gas hängen und man kann sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn man tatsächlich jetzt sagt, dass man das ausbeuten will, was man dort gefunden hat. Mir war ehrlich gesagt gar nicht mehr so klar, dass überhaupt noch erkundet wird, wo man noch mehr Öl und Gas herbekommen kann. Das dachte ich, sei eigentlich schon ad acta gelegt, aber tatsächlich hat BP auch wohl sich geäußert, dass man also die Menge deutlich steigern will bis ins Jahr 2030. Bedeutet also, Klimapolitik ist abgesagt.
Klimapolitik ist abgesagt. Ich muss gestehen, ich finde die Neuigkeit auch schockierend. Trotzdem, da gehe ich jetzt mit neuen Erfahrungen dran. Ich habe zum ersten Mal, als Deutscher sieht man sowas sonst ja eigentlich nicht. Ja. Ich habe jetzt zum ersten Mal, bin ich mal so vorbeigefahren, auch an so Städten, wo das dann einfach gefördert wird. Ne. Auf dem Weg von San Francisco nach Los Angeles, wo wir mit dem Auto lang sind, da sieht man dann permanent quasi, wenn man aus dem Fenster schaut, so Förderstätten. Das sieht wirklich aus dann in der Ferne wie in There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson, ja, dass man da wirklich, also es sieht wirklich genau gleich aus und dann merkt man, nee, das ist nicht vorbei. Davon bekommt man einfach nur in Deutschland nicht mehr so viel mit, weil man in Deutschland irgendwie aus der Kohle jetzt so rausgeht und aber das hört global nicht auf deshalb.
Ja,
Es
es ist
geht einfach weiter.
katastrophal. Und das führt uns doch eigentlich schon zur ersten Frage.
Genau. Und zwar fragt Hans: Mich würde interessieren, ob ihr die Time is Up Vortragsreihe von Marc Benecke kennt und auch allgemein eure Sichtweise auf die Thematik rund um Klimakrise und Artensterben. Die vorgestellten Messungen und deren Entwicklung sind so heftig, dass es mir schwerfällt, nicht zu resignieren. Es erscheint durchaus plausibel, dass es in baldiger Zukunft global zu richtiggehend apokalyptischen Zuständen kommt. Daher würde mich interessieren, wie ihr mit dieser Belastung umgeht. Blendet ihr das aus oder habt ihr Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder zumindest darauf, dass ihr persönlich bzw. Bürger reicher Nationen es irgendwie überstehen werden?
Ich kenne die Vorträge im Einzelnen nicht, kenne so die grobe Richtung und oft gibt es ja auch Clips davon dann nochmal in den sozialen Medien. Ich habe gesehen, er war auch jetzt kürzlich eingeladen bei Martin Sonneborn und Sibylle Berg hat dort auch gesprochen, habe ich mir ein paar Teile angehört. Ich kann zu den einzelnen Zahlen und den Einschätzungen nicht sagen, weil ich mich auf dem Gebiet gar nicht auskenne, aber mir klingt das sehr plausibel und man kann sich ja auch einfach umgucken in der Welt, was gerade durch den Klimawandel passiert. Dann sehen wir auch vieles an Apokalypse ist ja schon da und trifft nicht erst irgendwann in der Zukunft ein und man kann ja auch sehr gut modellieren, wo es hingeht und weiß, selbst wenn man alles jetzt stoppen würde an Emissionen, wie weit das noch voranschreiten würde. Insofern sehe ich das mit sehr großer Sorge, sehe, dass wir mehr denn je über all das Wissen es genauer denn je modellieren können und zugleich sehen wir eine große Verabschiedung der Klimapolitik, die ja mal mit Kyoto-Protokoll etc. Zumindest im Ansatz da war und das jetzt aber plötzlich wieder diese ganzen geopolitischen Verwicklungen dazu führen, dass man eigentlich nicht versucht, davon loszukommen, sondern dass man sich fester daran bindet, dass es jetzt auch so EU-Zusagen gibt, was immer die dann bedeuten sollen, dass man viel mehr Energie aus den USA einkaufen will, dass man also da im Prinzip noch hoffen kann, dass China weiter diesen Weg voranschreitet, weil das natürlich auch für uns die Situation besser macht. Aber ich erwarte mir tatsächlich sehr wenig jetzt von der EU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da am großen Rad gedreht wird, so wie es jetzt sein müsste. Ich sehe auch nicht, weil vieles wird ja eh schon eintreffen, egal was man jetzt noch tut, dass man sich gerade darauf vorbereitet. Alle reden zwar fortwährend von Resilienz, aber ich sehe das tatsächlich nicht. Und Marc Benecke fragt dann ja auch in einem seiner Vorträge, dann wird immer gesagt, dann klimatisiert man Bibliotheken und andere öffentlichen Gebäude und da können die Menschen dann hin. Dann sagt er auch, ja, wie viele öffentliche Gebäude sind das denn, dass da wirklich alle Menschen reinpassen würden, wenn man dann diese tropischen Nächte hat und all das. Also da mache ich mir tatsächlich wenig Illusionen und sehe da auch düster in die Zukunft. Was mich persönlich betrifft, kann ich natürlich sagen, als jemand, der in Deutschland lebt und als jemand, der dann sich auch eine Klimaanlage im Schlafzimmer leistet, komme ich ein bisschen besser weg. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich könnte mir auch dann einen Urlaub im Norden gönnen. Aber das ist ja irgendwie auch keine gute Perspektive, wenn ich jetzt sage, ja, selbst könnte ich mich wahrscheinlich ein bisschen besser durchwursteln, aber dass das nicht als ein gemeinschaftliches Projekt gesehen wird, ist sehr frustrierend. Und um auf die Frage konkret auch zu antworten, ja, ich blende es oft aus.
Das war nur der Teaser. Insgesamt diskutieren wir mehr als 2 Stunden lang eure Fragen. Es geht um die Kritik an der Polizei. Machen es sich Linke dazu einfach? Und was sind die Alternativen? Auch diskutieren wir den liberalen Klassiker Karl Popper. Wir sprechen über Street Art und diskutieren die Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Wer das und viel mehr hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.